Es gibt Neuigkeiten und deswegen hüpfe ich einfach mal ganz kurz vor diese Episode. Und zwar, das Team Jagdfieber ist geöffnet. Das Team Jagdfieber ist mein Mitgliederbereich für alle Hundehalter, die Dummy-Training mit Spaß und Freude machen möchten, aber richtig. Also nicht so mal hier, mal da einen Dummy werfen, sondern wirklich die Elemente strukturiert aufbauen nach einem Plan, mit einem Ziel und einem strukturierten Aufbau. Und wenn du da mitmachen möchtest, dann solltest du jetzt zuschlagen unter www.teamjagdfieber.de. Was du dort bekommst, sind zum Beispiel Live-Fragerunden mit mir und in der Community kannst du jederzeit Fragen stellen. Dort gibt es dann auch ein richtig wunderbares Wir-Gefühl. Das Ganze ist eingebettet in einen bewährten und strukturierten Trainingsplan für Anfänger bis Fortgeschrittene. Ich habe dort 5 verschiedene Stufen entwickelt und damit sparst du einfach Zeit und Nerven, weil du ganz genau weißt, was du wann trainieren musst, um deinen Hund nicht zu überfordern, aber auch nicht zu unterfordern. Ja? Dadurch siehst du eben auch die Fortschritte, die dein Hund macht. Du guckst nicht immer nur auf die Fehler, sondern du siehst, boah, wir haben die erste Stufe schon geschafft. Und was das Tolle ist am Team Jagdfieber, wenn du die erste, zweite, dritte Stufe geschafft hast, bekommst du eine Auszeichnung von mir geschenkt. Per Post in deinem Briefkasten, die kannst du an deinen Hund pinnen, die kannst du dir an die Wand pinnen. Das ist eine wunderschöne Schleife. Schau es dir einfach mal an unter www.teamjagdfieber.de. Dort kannst du dir das angucken und entscheiden, ob das was für dich ist. Okay, dann lasse ich dich jetzt gleich wieder zur Episode. Viel Spaß mit ihr und wenn du was zum Team Jagdfieber lesen möchtest, dann einfach unter www.teamjagdfieber.de nachschlagen. Bis dann, tschüss! Diese Warm-up und Cooldown, das wären so Sachen, die man vor allem macht, wenn man in der Wartezone ist, oder? Und in einer Gruppentraining.
Richtig, genau. So. Ja.
Genau, okay. Ja. Diese Konterübung, die fände ich super. Darf ich dich da kurz unterbrechen?
Ja, darfst du, selbstverständlich. Genau, Konterübungen sind für mich im Prinzip Übungen, die die Bereiche des Körpers ansprechen, die im Dummy-Training eigentlich nicht gebraucht werden. Okay. Weil ich im Prinzip, wenn ich natürlich mit meinem Hund Dummy-Training trainiere, dann spreche ich ja immer mal wieder hauptsächlich die Vorderhand an, den Kopf, Hals, Nacken, Schulterbereich.
Herzlich willkommen beim Podcast Dummy & Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Dummy & Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute habe ich wieder einen Gast eingeladen. Und zwar habe ich die Mehdi Carmen eingeladen und sie ist bekannt für ihre Gymnastricks, ja, sie hat ein Buch rausgebracht. Vielleicht erinnert ihr euch vor allem an das Bild, das ist ein Jack Russell Terrier, der auf dem Rücken liegt und eine Hantel nach oben stemmt. Ich finde, das Bild ist super toll und es ist so ein Erinnerungseffekt. Ich habe das Buch auch zu Hause bei mir im Regal und habe es natürlich auch schon gelesen und auch schon angewendet, aber es war einfach toll, mit Carmen einmal richtig über gezieltes Muskeltraining für Hunde zu sprechen. Und vor allem haben wir noch über das Dummy-Training gesprochen. Ja, also wie kann man gezielt trainieren im Dummy-Training? Wie oft sollte man das machen? Welche Übungen kann man machen? Und auch diese spezifischen Sachen, die man im Dummy-Training so hat. Also dieses typische, man wartet in der Gruppe und der Hund muss halt ziemlich lange warten und solche Geschichten. Und es war ein ganz tolles Interview. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich mit Carmen zu unterhalten. Und wir haben uns so die Bälle zugeworfen. Das war gar nicht abgesprochen, war aber ganz toll und hat sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen wünsche ich dir viel, viel Spaß mit diesem Podcast. Hallo, liebe Carmen. Schön, dass du da bist bei meinem Podcast Dummy & Co. Und ja, erstmal ein großes Hallo.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf, Susanne. Ich freue mich schon total, Teil deines Podcasts sein zu dürfen.
Ah, sehr schön. Ich freue mich auch, dass das geklappt hat mit unserer beiden Zeitverschiebung und so. Ich in Kanada, du in Deutschland. Aber dank Zoom ist das ja heutzutage alles möglich. Falls dich Leute noch nicht kennen aus meiner Gruppe sozusagen, kannst du dich kurz vorstellen, wer du bist, wo du so herkommst, was du so machst und vor allem, ob du irgendwo einen Dummy-Bezug hast, weshalb ich dich vielleicht auch hier eingeladen habe.
Genau, ja, vielen Dank. Mein Name ist Carmen Heritier und ich komme eigentlich ursprünglich gar nicht aus dem Hundebereich, sondern aus einem sehr verwandten Bereich. Im Prinzip bin ich eigentlich Gymnasiallehrerin. Das heißt, es geht ja ganz viel ums Beibringen, um mit Menschen arbeiten und einfach weiterbilden tatsächlich. Und ich denke, dass du mich eingeladen hast, weil ich im Prinzip mich so ein bisschen mit Hundefitness und den Gymnastiktricks auseinandersetze. Und zwar hat es so den Hintergrund, dass mein Rüde vor ein paar Jahren, also es ist jetzt echt schon eine Weile her, der lebt leider auch schon gar nicht mehr, aber der hatte eine Hüftgelenksdysplasie entwickelt. Und ich habe mich im Prinzip immer gefragt, weil ich mit dem sportlich aktiv war, nur Dummy-Training, nur so ein bisschen zur Gaudi, aber tatsächlich im Dogdance-Bereich. Und ich habe mir dann Mordsvorwürfe gemacht und habe gedacht, okay, Mist, jetzt habe ich im Prinzip diesen Hund in den Sport gepackt und der hatte ja eine HD. Und zum Glück war das aber tatsächlich so, dass ich eine ganz tolle Tierärztin an der Hand hatte, die gesagt hat, nee, nee, die HD kommt jetzt mit 7, 8 Jahren im Prinzip zum Tragen, wenn der das muskulär eben nicht mehr halten kann. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wenn ich praktisch den Hund muskulär so gut aufgebaut habe durch meinen Sport, was habe ich denn da dann genau gemacht? Und so kam ich im Prinzip dazu, mich so ein bisschen da reinzufuchsen. Und das war 2012, also es ist jetzt bald dann 10 Jahre her tatsächlich. Und habe so ein bisschen eben geguckt, was denn da, was man weiß über praktisch Muskelaufbau bei Hunden und solchen Geschichten. Und kam so in diese Schiene von den Gymnastiktricks, weil es im Prinzip in Deutschland ganz, ganz wenig gab. Amerika ist uns da voraus. Ja, und das war so das, wo ich dann praktisch geguckt habe, okay, wie kann ich den Hunden helfen, die zum Beispiel muskuläre Defizite haben? Oder eben auch Sporthunden. Wie kann ich die gut auf den Sport vorbereiten? Wie kann ich ihnen Sport ermöglichen und gucken, dass sie eben lange gesund bleiben? Und so ist es jetzt tatsächlich so dazu gekommen, dass ich praktisch da in diesem Bereich auch mich sehr intensiv fortgebildet habe und zum Beispiel an der Uni Tennessee ein Certified Canine Fitness Trainer gemacht habe. Und da im Prinzip jetzt auch wirklich Trainer oder Hundephysiotherapeuten, die interessiert sind, fortbilde in diesem Bereich. Und dann immer mal wieder auch Anfragen habe, eben aus dem Dummy-Bereich zum Beispiel, aus anderen Hundesportarten, wo die Leute sagen, okay, ich mache jetzt diese Sportart mit meinem Hund, aber kann ich ihm irgendwie in irgendeiner Form helfen, dass er lange gesund bleibt? Und ja, tatsächlich habe ich jetzt vor kurzem erst so ein Webinar zum Thema Gymnastiktricks für die Dummy-Arbeit gemacht. Und ich freue mich jetzt riesig, dass ich vielleicht da einfach einem größeren Publikum so ein paar Tricks und Tipps und Kniffe mitgeben darf, damit ihr eure Dummy-Hunde einfach lange gesund halten könnt.
Ja, auf jeden Fall. Ich werde auch auf jeden Fall den Link zu deinem Webinar unten in die Shownotes packen, damit jeder, der interessiert ist, sich da einfach mal da vorbeigucken kann und dann vielleicht dir mal das Webinar buchen kann. Ich überlege auch gerade, ob ich es mache.
Das sollte jetzt hier aber nicht so rauskommen, sondern das sollte einfach nur der Bezug sein.
Nein, alles gut, alles richtig. Aber wir Dummy-Leute sind ja so, Hund helfen? Hund? Ja? Hm? Okay, ja, können wir? Mache ich? Wo? Wo bitte?
Das war auch total cool, ne? Also es ist ja eben, genau, weil das ist so, es gibt tatsächlich noch nicht wirklich was in die Richtung, wo es eben darum geht, wo sich jemand mal Gedanken gemacht hat, was denn so für gesundheitliche Anforderungen an den Hund eben aufgestellt werden, ne?
Genau. Also wir wissen irgendwie schon, dass das, was wir da machen, sehr, sehr belastend ist. Also im Positiven für uns, sag ich mal, der Hund findet es einfach super mega gut. Ja, aber dass es schon eine ziemlich krasse Anstrengung ist und gerade auch, wenn man es vergleicht mit dem normalen Haushund, sage ich mal, der halt normal spazieren geht und vielleicht mal nach einem Bällchen rennt oder so. Aber wir haben ja schon recht viele Stopps und gerade wenn es auch so Markierungen und so weiter geht. Und da kommen wir gleich zu meiner ersten Frage. Wie schätzt du denn die Belastung im Dummy-Training so ein für den Hund? Ist das mehr so eine High-End-Belastung oder ist das so moderat? Oder wie würdest du sozusagen unsere Risiko für die Hunde einschätzen?
Ja, das ist eine total spannende Frage und das ist relativ individuell immer zu betrachten tatsächlich, weil was ich super spannend finde, ist, dass ihr ja beim Dummy-Training immer auch super unterschiedliche Untergründe habt. Ne? Und das ist ja eine Sportart, die ihr draußen macht bei Wind und Wetter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an normales Apportieren im Rahmen von irgendwelchen Obedience-Prüfungen oder sonstigem denke, dann ist da klar, okay, ich habe dann einen flachen, glatten Rasen drunter. Und bei euch geht es ja tatsächlich über Stock und Stein. Und es kann auch mal sein, dass der Boden gefroren ist, dass es rutschig ist, dass da irgendwelche Stöcke sind, die da rumliegen oder so. Das heißt, es ist relativ individuell tatsächlich, weil das, denke ich, viel auf das Gelände drauf ankommt. Tatsächlich ist es aber so, dass ich oft so das Gefühl hatte, zumindest bei mir so im Umkreis, dass das manchmal ein bisschen unterschätzt wird, ne? Also, dass das Dummy-Training dann tatsächlich auch, weil es ja eben Jagdersatz ist eigentlich und dann auch noch bis ins hohe Alter tatsächlich gemacht wird, was ich mental super finde für die Hunde, aber wo man sich eben tatsächlich bewusst machen muss, dass zum Beispiel ja ein Hund sowieso schon viel Gewicht auf der Vorderhand hat, einfach durch seine Anatomie, ne? Weil vorne der Kopf sitzt sozusagen und deswegen haben Hunde im Schnitt 60% ihres Gewichtes auf der Vorderhand und 40% hinten. Und wenn wir dann natürlich eine Sportart haben, die ganz viel mit viel Speed und Power, weil die Hunde ja Lust haben da drauf und das ist ja auch das Faszinierende und das Schöne dran, wenn die dann aber natürlich auch entsprechend bremsen, haben wir natürlich schon eine Beanspruchung der Vorderhand. Also ich würde sagen, Dummy-Training ist für mich schon so einfach im mittleren Belastungssegment angesiedelt. Es gibt durchaus Dinge, die nicht so beanspruchend sind. Aber es gibt auch Sachen, wo ich sagen würde, okay, das ist heftiger für den Hund. Wobei eben, wie gesagt, ich es auch total spannend finde, was bringt der Hund so anatomisch mit, ne? Und ich meine, gerade für die ganzen Retriever-Rassen, das ist das, wofür sie gemacht worden sind, wofür sie gezüchtet sind. Und dementsprechend glaube ich, dass das eigentlich auch dann natürlich eine super Auslastung zum einen ist. Und es kommt ja auch immer viel auf das Mentale an und nicht nur auf das Körperliche.
Ja, und gerade, also ich kann jetzt vor allem jetzt für die Retriever sprechen, weil ich ja selber Toller habe und da geht es ja auch immer darum, dass man, ich glaube, das nennt sich Form to Function oder sowas.
Ja,
Das wurde mir
absolut,
mal
ja.
von einem Züchter gesagt, und zwar, dass man halt versucht, nicht nur jetzt auf Show zu züchten, so nach dem Motto, was besser im Ring aussieht, dass man schon versucht, den Körper des Hundes so zu züchten, dass er die Funktion, die er hat, am besten erfüllen soll. Und zum Beispiel
Ja.
beim Toller, oder ich weiß gar nicht, ob das bei den anderen auch so ist, ist es auch so, dass die ja vor allem Wasserarbeit machen sollen. Und deswegen, also wenn die aus dem Wasser kommen, sollen die sich so hochstemmen können. Und deswegen brauchen die eine gute Winkelung der Schulter. Also
Cool,
wenn die
ja.
Hunde so steil sind in der Schulter, was ja manche Rassen absichtlich haben, weil sie halt einfach noch eine andere Funktion haben. Und bei dem Toller zumindest, also ich vermute mal bei den Labbys und den Goldens genau das Gleiche, dass man halt eine steile, nicht nur so steile Schulter züchtet, damit die Hunde sich besser nach oben abstützen können.
Das
Aber
klingt total cool. Das habe ich tatsächlich, was den Toller angeht, auch noch nicht gewusst, aber macht total Sinn. Und die brauchen dann auch natürlich eine gewisse Beweglichkeit in den Ellenbogen, weil du dann im Prinzip, ne, also Winkelung ist schon mal super, aber wo du ein Problem hast, ist zum Beispiel, oder auch die Höhe, wo der Ellenbogen dann ansetzt. Wenn du zum Beispiel an einen Dobermann denkst, der so einen super tiefen Brustkorb hat, ne, und dann sitzen die Ellenbogen weiter oben, der kann ja gerade gar nicht so groß sich bewegen. Das heißt, das wäre zum Beispiel dann auch ein Faktor, der halt ihm das erschweren würde, Wasserarbeit zum Beispiel zu machen. Ja, genau. Genau. Die funktionale Anatomie ist so auch so ein Stichwort. Und ja, Form follows function. Genau. Ja. Total.
Ja, also ist sozusagen jetzt die Dummyarbeit für dich mehr so ein, also ist es ein Risikosport für Hunde oder ist es eher ein,
Du
ja.
willst mich da jetzt drauf festnageln, ne? Ich
Naja,
weiß
nee,
schon.
aber ich weiß, ich mag immer so, ja, nicht Statistiken, aber so von bis. Und wenn man jetzt sagt, okay,
Ja.
100 ist jetzt schon so, wo du sagst, okay, da musst du wirklich, also wenn du diesen Sport machst oder auch eine Arbeit, ich meine, es gibt ja auch Hunde
Ja,
für
absolut.
Minen und Dynamit und sowas alles, ja, da braucht man einfach einen Hund, weil der wirklich eine Funktion erfüllen soll, weil halt kein Mensch sterben soll.
Ja.
Sagen wir mal jetzt mal beim Sport so, von 100, es ist schon ganz schön heftig, zu
Mhm.
0 passiert überhaupt gar nichts, also beides gibt es
Mhm.
nicht, ja.
Ja,
Aber
ja.
würdest du da mehr so eine 50 oder mehr so oder bei der 5 oder bei der 2 oder bei der 7 oder 8, so in dem.
Okay, ja, ich verstehe. Also ich würde tatsächlich schon mehr in den Bereich so 70 ungefähr gehen. Was aber, also das ist so einerseits würde ich sagen, ich finde Dummy schon relativ anspruchsvoll für den Hundekörper. Das ist die schlechte Nachricht auf der einen Seite. Was aber die gute Nachricht ist, ist, dass man halt ganz viel tun kann, um das aufzufangen und tatsächlich auch so in das Training integrieren kann, beziehungsweise daheim dem Hund Gutes tun kann. Weil wenn ich jetzt so an das typische Dummy-Training, ich gucke hier jetzt gerade bei uns aus dem Fenster raus, hier ist jetzt echt so ein nass, kalt, ätzendes Wetter. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe jetzt da raus mit dem Hund und mache Dummy-Training, dann habe ich ja auch immer Wartezeiten und so. Und da kann ich natürlich das dem Hund netter und schöner machen. Und was ich auch finde, ist, dass man, also zum einen zum Beispiel, indem man sagt, okay, Ich habe halt tatsächlich irgendwie eine Decke dabei, wo der Hund dann halt drauf wartet und er muss nicht auf dem nassen Untergrund dann warten. Oder ich weiß nicht, wie praktikabel das dann tatsächlich ist, je nachdem, wie viele Hunde man hat, dass man kurz einen Mantel auf den Hund tatsächlich draufpackt, um ihn ein bisschen warm zu halten, während er warten muss. Tatsächlich bin ich aber auch ein Fan davon, das Training an sich so zu gestalten, dass es für den Hund gut ist, also für die Gelenke und für alles drumherum. Ich meine, es ist klar, dass wenn ich zum Beispiel eine Prüfung gehe oder wenn ein Jäger tatsächlich mit einem Hund jagen geht, dass ich dann Sachen nicht ideal gestalten kann. Aber ich habe so viele Möglichkeiten, das drumherum ideal zu gestalten. Und wenn ich im Prinzip einen Hund super gut einweisen kann, zum Beispiel, dann verringere ich natürlich ja die, sag ich mal, die Gefährdung, die ich habe, wenn der jetzt irgendwo kopflos hinrast, keinen Plan hat und dann irgendwie wild so umhersucht und sich nebenher irgendwelche Knochen bricht, so, ne?
Ja,
Also,
genau.
genau.
Also Mika sagt gerade ja. Ja, gerade.
Okay.
Ja, wenn ihr das gerade gehört habt, diese Dat-dat-dat-dat-dat-dat. Ja, Mika ist da einverstanden. Ja,
Ja.
genau. Aber da, was für eine schöne Überleitung zu diesen, zu meiner nächsten Frage, weil ich hatte überlegt, was kann man denn so, also wir wollen uns noch über die Gruppen und das Einzeltraining unterhalten, aber
Ja.
was kann man denn so für Übungen das ganze Jahr über machen, gerne auch zu Hause, einfach so zur Unterstützung des Ganzen?
Ja, cool. Also ich teile das immer total gerne auf, im Prinzip in Sachen, die ich machen kann, also in drei Geschichten. Zum einen gibt es Dinge, wo ich den Hund darauf vorbereiten kann, auf seine Aufgabe, ne, also vorbereitende Übungen. Dann gibt es tatsächlich Übungen, die ich so für Warm-up und Cool-down währenddessen mache oder in der Wartezeit. Und dann gibt es sogenannte Konterübungen. Genau, und das kann ich jetzt kurz erklären, was ich da jeweils meine mit. Diese
Also
vorbereitende,
ganz kurz,
ja?
diese Warm-up und Cooldown, das wären so Sachen, die man vor allem macht, wenn man in der Wartezone ist, oder? Und in einer Gruppentraining. Das
Richtig,
wäre so.
genau, ja.
Genau, okay. Diese Konterübung, die fände ich super. Darf ich dich da kurz unterbrechen?
Ja, darfst du, selbstverständlich. Genau, Konterübungen sind für mich im Prinzip Übungen, die Bereiche des Körpers ansprechen, die im Dummy-Training eigentlich nicht gebraucht werden. Weil ich im Prinzip, wenn ich natürlich mit meinem Hund Dummy-Training trainiere, dann spreche ich ja immer mal wieder hauptsächlich die Vorderhand an, den Kopf, Hals, Nacken, Schulterbereich. Das sind ja so die Dinge, die ich hauptsächlich brauche, ne? Natürlich brauche ich auch die Hinterhand, wenn der mir rast und so, aber das sind alles Geschichten, die der Hund ja in seinem normalen Alltag auch durch Rennen und so beansprucht. So. Und diese Bereiche, also Kopf, Hals, Vorderhand, die habe ich im Dummy-Training. Und dann frage ich mich halt, okay, wenn ich jetzt meinem Hund was Gutes tun will zwischendrin, dann gehe ich in solche Konterübungen. Das heißt, ich gehe in Übungen, wo ich im Prinzip die Bereiche stärke, die ich sonst während meinem Dummy-Training so ein bisschen vernachlässige. Das heißt, ich gucke, dass mein Hund zum Beispiel ein bisschen Koordination bekommt für die Hinterhand, ein bisschen Gewicht auf die Hinterhand aufnimmt, dass ich mit meinem Hund auch arbeite, dass er mal den Kopf praktisch eher hochnimmt und nicht im Prinzip immer in diesem, ne, ich nehme von unten was Schweres hoch zum Beispiel ist. Also das sind so diese Konterübungen. Das sind tatsächlich Übungen, die ich über das ganze Jahr so ein bisschen machen kann, um sie einzustreuen, um im Prinzip zu sagen, also einfach jetzt zur Analogie, weil ich aus dem Dogland-Sport komme, also aus dem Heelwork. Wenn ich einen Hund habe, der die ganze Zeit Linksfuß läuft, ist das natürlich für die Muskulatur und alles katastrophal. Und deswegen muss ich ihn auch rechts trainieren, zum Beispiel, ganz plump gesagt. Ja, und das wären solche Geschichten, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich trainiere mit meinem Hund auch mal, dass er rückwärts geht, dass er ein Bewusstsein für seine Hinterhand hat und dass er auch mal den Kopf bewusst hochnimmt. Und ich, also gerade zum Beispiel eine Fußarbeit, wo der Hund hochkommt, ihr habt ja im Dummy auch eine Fußarbeit, aber da darf der Hund ja auch nach vorne gucken oder soll eigentlich sogar gucken, was abgeht, ne? Und dementsprechend auch mal wirklich Kopf hoch und einfach gucken, dass ich den Hund so rundum als Gesamtpaket irgendwie fit halte.
Ja, das ist eine
Genau.
gute Idee. Das kann man ja gleich jetzt mal sozusagen meinen Hörern mit auf den Weg geben, dass sie einfach mal überlegen, was ihr Hund im Dummy-Training körperlich so macht. So zum Beispiel, genau was du meinst, halt Kopf runternehmen oder losstarten oder was macht man denn noch? Wenn man sitzt, zum Beispiel der Hund
Stopfen,
sitzt und
glaube
dann
ich.
dreht er sich so auf die Seite, wenn man ihn rechts und links schickt oder so. Und dass man dann
Ja,
einfach mal
stimmt.
überlegt, was könnte man sich jetzt denn für einen Trick oder so? Wäre doch eher sowas wie so eine Übung, überlegen, was der Hund machen könnte, was genau das Gegenteil ist. Das finde ich total spannend. Also zum Beispiel auch Kopf nach oben drücken, oder? Wenn man zum Beispiel ein Handtarget hat und dann den Hund sagt, dass er die Nase da dran
Genau.
drücken soll, das für die
Absolut. Da hast du
Muskulatur
sogar,
hinten.
ja, da hast du sogar mehrere Dinge, weil wenn du das im Sitz machst, hast du im Prinzip noch das, dass er das Gewicht nach hinten schiebt, je nachdem, wo du deine Hand positionierst. Und das ist wieder cool, weil ihr im Prinzip ja, während der Hund wartet und der Dummy dann fällt, habt ihr ja im Prinzip diese Erwartungshaltung. Das heißt, das Gewicht geht ganz viel nach vorne und die Hunde wollen ja los,
Auf jeden
ne?
Fall.
Und dann kann man das im Prinzip so reinnehmen und sagen, ich mache jetzt zwei Dinge mit einer Klappe, ne? Ich gucke, dass das Gewicht eben mehr nach hinten kommt, tatsächlich, ja.
Ja, gerade auch die, es gibt ja viele, die dann so immer kleiner werden, immer kleiner werden, immer kleiner werden und dann
Ja,
Ja,
genau.
genau die. Ja, wie oft
Ja.
sollte man denn sowas machen? Also wenn man das jetzt so übers Jahr, also es ist ja dann nichts, was man für die Prüfung oder sich so zum Vorbereiten,
Nee.
sondern was man so allgemein einstreut, damit der Körper halt, ja, also nicht so einseitig belastet wird. Ja.
Genau, ja.
Und sollte man das so täglich machen? Oder, also ich meine, bei mir ist immer schwierig, täglich ist immer schwierig, außer Fußarbeit, weil
Ja.
da läuft man sowieso gerade.
Ja.
Aber hast du da so einen Anhaltspunkt, wie oft man was machen sollte?
Ja, also ich fände so ein, zweimal die Woche wäre das ganz cool, aber nicht übertreiben. Also täglich wäre nicht gut, weil dann kommen wir im Prinzip so in diese Leistungsplateaus. Also die Muskeln brauchen ja im Prinzip Zeit, sich auf was vorzubereiten. Und dann gibt es so ein Schlagwort, das nennt sich zelluläre Adaption. Und das bedeutet, die haben im Prinzip ungefähr ja 48 Stunden, die brauchen, um sich praktisch zu sagen, hey, ich habe jetzt diese Anforderungen an mich. Okay, ich baue mich jetzt mal um und jetzt bin ich parat. Und also die Zeit dazwischen sollte man immer grundsätzlich lassen, wenn man in Muskeltrainingsbereich geht. Also ich sage mal so ein, zweimal die Woche wäre super ideal, aber das müssen wirklich nur, das sind so ein paar Wiederholungen. Also das kann im Prinzip sein, wenn ich irgendwo an der Ampel stehe, dass ich dann sage, okay, komm, paar Mal den Handtouch mit Kopf nach oben zum Beispiel. Also wir reden da jetzt nicht von irgendwie einer Viertelstunde, sondern das sind wirklich ein paar minimale Wiederholungen, die eigentlich dann schon viel bringen.
Das
Oder
finde ich
eben, wenn
ideal.
wir gerade beim Alltag sind, solche Geschichten wie, wenn ich normal auf dem Spaziergang draußen mit meinem Hund unterwegs bin, wie gebe ich dem denn die Kekse? Ne, sucht er die immer auf dem Boden oder gebe ich ihm sie sowieso eigentlich von oben, dass der Kopf hochkommt? Also das sind einfach so Geschichten, das muss gar nicht so ein Aufwand sein, sondern einfach so ein bisschen das Gefühl vom Halter in die Richtung schulen
Ja.
oder ja, genau.
Aber das finde ich ja, das wäre ein super guter Tipp. Also, dass man sich solche Marker selber in seinem Alltag sucht. Also zum Beispiel wie Ampeln. Ich meine, bei uns ist jetzt hier, also wir haben keine Ampeln. Aber
Ja.
wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, also ich gehe ja zum Beispiel immer, also wenn ich in den Wald reingehe, also wenn man sagt, okay, jetzt geht man in den Wald
Ja.
rein, dass man das auch für sich so ein bisschen verankert, dass man da ein, zwei kleine Sachen macht und dann weitermacht. Weil dann ist das so im Alltag drin und dann ist das nicht so dieses, ah, ich muss jetzt noch üben. Und ja, stimmt. Und
Genau.
eigentlich wollte ich auf die Couch oder eigentlich wollte ich noch was machen und die Kinder schreien und so weiter. Ja.
Genau,
Und
ja.
das ist super, dass man sich selber Ankerpunkte erstellt, an denen man das dann einfach macht. Aber da muss man vorher halt die Analyse für sich machen. Ja. Das.
Genau, ja, das wäre gut, ja, das
Ja.
wäre gut. Also, dass man selber so ein Gefühl für seinen Hund bekommt. Und da ist so ein Tipp, den ich super finde, ist tatsächlich, sich Videos anzugucken und auch mal in Slow Motion. Das können ja die meisten Handys, weil da sieht man super, wie die Hunde zum Beispiel auch, also die haben auch unterschiedlichste Techniken. Das ist total spannend. Also, ich habe mir da einige Videos angeguckt. Allein das Aufnehmen des Dummies, der an genau der gleichen Stelle liegt. Ne, der eine dreht links rum rein,
Ja.
der andere rechts rum, der andere ist so der Slider, ne? Also das ist total spannend und finde ich eben dann auch wieder ganz wichtig fürs Dummy-Training an sich, weil wenn man, okay, weiß, ich habe einen Hund, der in 90% der Fällen das Dummy immer so nimmt, dass er sich vorher praktisch nach links dreht,
Ja.
kann ich mal überlegen, ob ich das durch Training ein bisschen beeinflussen kann, weil es wäre natürlich für den Körper eigentlich netter, der würde das 50-50 machen, ne? Also mal links rum, mal rechts rum zum Beispiel.
Das stimmt.
Ja.
Und die Frage wurde mir auch schon häufig gestellt, weil es gibt auch Hunde, die sozusagen um das Dummy rumlaufen und dann von hinten rangehen. Und da meine Erklärung war da immer, dass die Hunde halt einfach schlau sind und
Ja,
nicht so eine
absolut.
Harakiri-Hunde, weil sie positionieren sich schon so, dass sie dann gleich loslaufen können. Ja, und viele Hunde sind ja auch so nach dem Motto, ja, Vollspeed ankommen, nehmen das Dummy auf und fallen dann so ein bisschen drüber. Und dadurch ist die Aufnahme dann natürlich auch nicht so wirklich schön.
Ja.
Aber ja, das ist eine gute, das finde ich super. Okay, dann vielen Dank, dann gehen wir noch mal weiter. Und zwar, wenn man jetzt in der Gruppe ist, ja, also man ist jetzt eben in einem Seminar oder irgendwo, man kann nicht selbst bestimmen, Ja, man ja. ist halt einfach 4 Personen, 6 Personen.
Eingebunden.
Hier sind es 30 Personen. Gruppentraining mit 30 Hunden, das ist für wenig. Oh. Ja, es ist. Aber egal. Da hat man halt, sagen wir mal 5 Hunde und da ist man halt nicht die ganze Zeit dran. Und man hat auch nicht so Zeit jetzt, du bist dran, ja, in 15 Minuten bin gleich da. So, ja. Und man kann sich vorbereiten, das ist die eine Sache, die ich frage sozusagen, was man für Übungen machen kann, wo man weiß, man ist jetzt gleich der Dritte und man fängt schon mal an. Aber auch, wenn man, sage ich mal, so ein bisschen überrascht wird, wenn man sagt so, oh, jetzt bist du dran, hurra! Ja, was man da so diese Shortcuts, sage ich mal.
Ja, und ich finde das total wichtig, was du sagst, weil im Prinzip in einer perfekten Welt würden wir alle immer entspannt ankommen, unseren Hund super vorbereiten, aufwärmen und dann super wieder runterfahren. Aber so ist das halt oft nicht, ne? Genau. Und dann muss es praktikabel sein. Ja, also im Prinzip ist ja tatsächlich, würde es mir sehr viel um Pfoten gehen. Weil natürlich, ich habe den Hals-Nacken-Bereich, aber bei einem Dummy-Hund gehe ich davon aus, dass der eigentlich, wenn er schon ein bisschen trainiert ist, da relativ gut muskulär aufgestellt ist. So. Und was so ein Thema ist, ist eben die Bodenunebenheiten und dann die Pfoten. Weil Pfoten sind durch diese mini kleinen Zehengelenke oder auch diese Sesambeinchen dazwischen eben super anfällig für im Prinzip dafür, dass sie ihre Arbeit nicht mehr richtig tun können. Weil warum haben Hunde Pfoten, die beweglich sind, um eben diese Bodenungleichheiten ausgleichen zu können? Und das heißt, wenn so wirklich mein, okay, du bist jetzt dran, dann wäre echt so einmal kurz, wenn es geht, und dazu müsste der Hund das eben schon kennen, weil die meisten finden es ein bisschen unangenehm, dass ich sage, okay, lass mich mal kurz deine Pfoten durchkneten. Ne? Das kann ich kurz machen.
Das habe ich noch nicht gemacht.
Ja, ne, einfach so mal rangehen. Und witzig ist, dass viele Hunde das tatsächlich am Anfang super unangenehm finden, weil da meistens natürlich auch irgendwelche Verspannungen da sind. Und wenn die das aber kennenlernen, über einen gewissen Zeitraum finden sie es super cool und genießen es. Und das ist halt wirklich, das kannst du, da kannst du schön hinfassen und kurz sagen, komm, wir bewegen kurz durch. Und das kostet dich irgendwie 5 Sekunden und dann kannst du los.
So. Also einfach kurz einmal in die Hand nehmen und dann so ein bisschen dran rumbewegen.
Genau, bisschen durchbewegen, genau.
Ah, okay.
Ja. Mhm. Ja, so als Idee. Mhm. Natürlich wäre, wenn ich länger Zeit habe, mache ich dann noch so ein paar Tricks tatsächlich, wie ich lasse mir auch Pfoten geben. Ne? Dann habe ich nämlich auch die ganze Flexion vom Ellenbogen und so weiter mit drin. Tatsächlich gebe ich den Dummy-Leuten auch als Tipp mit, das Buddeln auf Signal zu setzen. Weil du da relativ schnell eine gewisse Aufwärmfunktion reinkriegst. Ne? Du musst natürlich gucken, in welcher Umgebung bin ich und kriege ich dann irgendwie Stress, wenn mein Hund hier den halben Wald umbuddelt oder so. Aber das ist was Cooles, weil ich da die komplette Vorderhand, und meistens sind sie dann total mit dabei, auch mit dem Hals, Nacken und so, das eben in zügigster Form relativ warm kriege. Allerdings nicht direkt, wenn der Hund super kalt ist. Also nicht aus dem Auto und dann losbuddeln lassen, weil sonst, das kennen wir selber, wenn wir da dann super aktiv sind, fährt es uns vielleicht irgendwo rein. Aber wenn ich irgendwo hingelaufen bin, sowieso schon und so, dann passt das.
Genau. Ja.
Ja.
Genau.
Das wären so Ideen.
Also, Entschuldigung. Ich war gerade so fasziniert. Ich habe gerade überlegt, okay, gibt es mehr Meckern, wenn sie buddeln? Oder ist das mehr, okay, wo könnte man buddeln? Könnte man auch leicht buddeln trainieren? Das war gerade so gleich in meinem Kopf so. Wie könnte man das jetzt üben?
Ja.
Genau.
Ja,
nee, weil ich kann mir das gut vorstellen, weil es halt genau diese Körperpartie auch ist, die halt beim Dummy-Training so sehr beansprucht wird.
Ja, genau. Ja. Genau. Ja.
Okay, also und wenn man jetzt, sage ich mal, im Gruppentraining ist und man hat noch so 10 Minuten, also man hat sozusagen, man weiß, man ist jetzt der Dritte und der Erste ist gerade dran, da kenne ich ja immer so dieses, man soll den Hund erstmal laufen, also jetzt nicht Fuß laufen, also bei mein Fuß oder das Dummy-Fuß schon, weil das ja einfach neben dir ist und gerade ausgucken, aber dass man den halt erstmal einfach nur, ich lasse ja eigentlich meistens an einer längeren Leine einfach ein bisschen laufen, tüddeln und so, machen ja auch noch meistens was. Und kann man da noch irgendwas so einstreuen? Ich meine, es ist einem sowieso langweilig gerade in der Zeit.
Deswegen, ja, das stimmt.
Da würde man wahrscheinlich am meisten machen.
Ja, und das ist eigentlich auch das Coole, weil genau was du sagst, finde ich super wichtig. Ich habe meine Warm-ups sehen immer so aus, dass ich im Prinzip den Hund einmal als Ganzes warm mache. Das heißt so, ne, entspannt umherlaufen, dass er sich auch nochmal lösen kann. Und dass ich dann sportartspezifisch rangehe. Das heißt, mein Warm-up dann für ein Dummy-Training sieht anders aus wie für ein Agi-Training zum Beispiel. Und da ist es tatsächlich so, dass ich dann zum Beispiel mit Pfoten geben anfangen würde. Dann würde ich auch sagen, okay, tatsächlich mal den Rücken rund machen und nach unten gucken vom Hund. Und vielleicht im Idealfall, wenn er das schon kennt, dass er so tatsächlich so richtig unter den Bauch guckt. Solche Geschichten. Was auch immer super gut ist, sind so zum Beispiel Slalom durch die Beine. Einfach um im Prinzip auch so die Wirbelsäule zu biegen, ne? Weil das haben wir ja auch immer. Die Hunde rennen ja nicht immer nur stur geradeaus, sondern wir haben dann auch ja dieses Abbiegen oder den Stopppfiff, wo sie dann, sich dann orientieren müssen. Genau, das wären so kleine Tricks, die ich da dann praktisch machen würde, kurz vorher.
Ja, ich habe auch gerade überlegt wegen dem Stoppen und so, weil eigentlich ist es ja mal, also ich meine Physiotherapeutin damals in Deutschland hat immer gesagt, dass es das Gute am Dummy-Training ist, dass es immer, du wirfst was, dann fällt es und dann wird erst der Hund geschickt. Also es ist nicht so
das
ein
ist,
Ballwerfen-Ding. Aber dann habe ich mir überlegt, wenn man zum Beispiel, jetzt fiel mir gerade so ein, wenn man den Hund schickt und er eingewiesen wird, dann weiß er noch nicht wohin. Also er rennt volle Kanne los und dann kriegt er den Geruch vom Dummy. Der bremst, also ja, sie versuchen so
egal wie, ne?
Ja, und die fliegen mal hin, also Mika ist mal hinten weggerutscht, weil das Gras ein bisschen nass war oder so, oder berg runter, Vollgas, oh, da ist ein Dummy, bremsen, Hinterteil, bumm, ja?
Ja,
also das sind so diese, da kann man auch nichts machen, also da sind die Hunde halt, und man will sie ja auch in der Hinsicht nicht so sehr bremsen, weil das ist ja das, was den Spaß ausmacht. Was für mich aber auch halt, wie du ja auch meinst, mit dem Risiko, wo ich auch immer denke, wir sind eher im höheren Bereich, weil wir durch die Unvorhersagbarkeit, ja, wir sind halt wir sind halt nicht irgendwo auf einem Platz oder eingezäunt, alles grün und so. Hier wird auf Prüfung die gesamte Wiese abgelaufen nach Löchern. Und die werden zugemacht. Also das finde ich schon ziemlich cool. Das ist ein ziemlicher Aufwand, aber das finde ich schon ziemlich cool. Aber das passiert ja im normalen Training nicht. Und da schickt man halt auch einfach mal irgendwo durch, wo man denkt, das ist lustig. Und huch, da ist Stacheldraht. Oh. Ja, das sind so, ist halt Natur.
Ja, genau. Nee, aber das, was du sagst, stimmt absolut eben. Weil es ist ja diese Unberechenbarkeit. Und ich sag mal, je wärmer der Hund ist, je besser der vorbereitet ist, umso besser kommt er mit sowas klar dann.
Ja. Ne?
Weil der Worst Case, also das planen wir ja alle nicht. Und das passiert halt einfach irgendwie. Und so ist ja auch das Leben. Also wir können sie auch nicht in Watte packen. Also,
Das ist dann ist ja auch der Spaß weg. Also man kann einfach nichts machen und ganz, ganz ruhig und nie Risiken gehen, aber dann hat man auch keinen Spaß im Leben. Und das ist ja auch irgendwie, man muss so einen guten Mittelweg finden. Aber wo wir gerade dabei sind, deswegen wieder eine sehr schöne Überleitung. Mein Steckenpferd ist ja immer dieses Training zu Hause. Also nicht zu Hause, sondern für sich. Das heißt auf dem Spaziergang. Und da ist ja dieses Ideal für mich in der Hinsicht, dass man den Hund ja in der Bewegung hat. Das heißt, man bewegt sich, man geht mit dem spazieren und steht dann da und sagt, oh, hier ist aber eine praktische Stelle. Baut ein bisschen was auf und der Hund ist ja immer die ganze Zeit aktiv. Und dann trainiert man und dann hört man auf und dann macht man an einer anderen Stelle zum Beispiel nochmal weiter oder so, wenn man so eine Dummy-Wanderung macht oder so.
Cool.
Verschiedene Aufgaben. Also das ist so, dass mein Training auch, was ich selber eigentlich am häufigsten mache, weil ich einfach, das kann ich überall einbinden. Und da denke ich immer, okay, Laufen ist nicht wirklich sinnvoll, weil er hat sich ja schon warm gelaufen. Aber was könnte man denn da noch machen? Oder also falls es überhaupt einen Unterschied gibt zu dem davor, dass man den Hund, sage ich mal, in diesem Spaziergang noch ein bisschen unterstützen kann.
Ich meine, ich finde an sich tatsächlich das Setting schon mal ziemlich, ziemlich cool, weil du im Prinzip tatsächlich eben den Hund schon warm hast, ne? Und das finde ich ganz gut, weil der eigentlich von seiner Grundtemperatur und die Muskulatur, das wird alles schon relativ warm sein. Das heißt, du kannst dir einfach eigentlich diesen Teil sparen, dass du halt davor dann noch hin und her läufst und sonst wie. Was ich cool finde, ist, wenn der Hund sich praktisch, während du aufbaust, bisschen noch bewegen kann und er dann eben nicht zum Beispiel irgendwie in einem Platz warten muss oder liegen muss, weil er dann ja im Zweifel dann runterkühlt und wir ihn dann relativ kühl wiederholen. Aber da sind dann tatsächlich auch solche Geschichten, dass man könnte da dann auch tatsächlich den Dummy vor Ort ein paar Mal einfach aufheben lassen, ne? Das gezielt machen lassen. Also solche Geschichten.
Ja.
Wirklich im Prinzip das, was du danach dann trainierst, das ist so eine gute Vorgabe, finde ich, das, was du danach gezielt ansprichst. Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich mache dann auch diese Stopppfiffe oder so, dass wir das im Kleinen schon mal vorbereiten.
Genau. Ja, das ist auch wieder schön. Es ist schön, wir werfen uns so die Bälle zu, ohne dass wir es merken.
Cool.
Ich habe in meinem Welpenkurs ein Auflösesignal 2.0. Das ist, also es gibt ja dieses Standard-Auflösesignal, Sitz sagen, frei und dann darf er sich bewegen und so weiter. Aber gerade im Dummy-Training habe ich eins, was wahnsinnig für mich wahnsinnig entspannend wirkt, weil ich dadurch viel besser Aufgaben aufbauen kann. Und zwar, dass man halt mit seinem Hund so läuft und dann legt man Dummies hin und sagt, lauf oder frei. Also das ist dieses Auflösesignal, dass man weiß, okay, da liegt ein Dummy, aber nicht jetzt. Das heißt, wenn ich Aufgaben aufbaue, ich laufe Vierecke, ich lege die überall hin, dann sage ich, okay, schicke ich ihn nach da, dann ist das eine Memory, da ist eine alte Fallstelle, also lege ich da eins hin, nehme es wieder weg. Und währenddessen gehen meine Hunde spazieren sozusagen mit mir.
Ja? Super.
Also die merken sich schon die Stellen so ein bisschen. Also es ist dann auch so, dadurch, dass sie nicht, also wenn man sie irgendwo parkt und es auslegt, haben sie auch gleich den Blick und sagen, okay, das war da, es war da. Wenn sie sich aber kreuz und quer mitbewegen, ist das viel schwieriger, auch fürs Dummy-Training wiederum. Also da kann man zum Beispiel auch super Blinds auslegen. Also, weil ich mal gefragt werde, ich kann keine Blinds auslegen. Mein Hund läuft immer Fuß, sobald ich einen Dummy in der Hand habe. Ja, und da ist genau dieses Auflösesignal 2.0 bei mir im Welpenkurs dabei. Und das entspannt einen so dermaßen, weil manchmal merkt man auch, Mist, also das Dummy muss ich nochmal aufsammeln. Das geht gerade nicht. Steht man an der Wiese und denkt so, von hier sieht es ja ganz anders. Nee, das ist, das muss ich nochmal. Und das entspannt die ganze Sache. Und dadurch sind die Hunde halt eben auch nicht so kalt. Und gerade, Deutschland ist nicht jetzt hier. Ja, wir haben minus 20 Grad.
Ja.
Da ist nichts mit ablegen oder so.
Da friert der Hund so lang fest, so lang.
Ja, genau.
Und heute kommt er aber langsam hoch, du.
Und dann wird das Fell, da siehst du so einen Hundeabdruck.
Genau. Also rein vom Körperlichen her ist das natürlich ideal. Also besser geht's nicht. Also kannst du, das ist dann
sehr
nicht
gut.
Nur trainerisch cool, sondern
also das finde ich ja immer gut, wenn mein Training, was ich erzähle den Leuten, das nicht dazu führt, dass die Hunde sich verletzen. Also passiert.
Aber es sind ja oft solche Kleinigkeiten. Also genau, ja.
Genau, dass man es halt so strukturiert, dass man zumindest das Risiko minimiert.
Ja,
und gleichzeitig auch mehr Spaß hat.
Genau. Ja, eben.
Genau. Ja, so, also vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich lade dich nochmal ein, weil ich habe noch ein paar Fragen im Kopf, aber das wird dann viel zu lang und ich glaube, das ist super spannend. Also jeder, der jetzt zuhört und noch mehr von Carmen hören möchte, ja, schreibt mir einfach, dann lade ich sie nochmal ein. Sowas ist ja immer total spannend. Und ich packe, wie gesagt, alles unten in die Shownotes rein. Und Carmen, wenn man dich jetzt sucht, sage ich mal, wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte, wo kann man dich denn da finden?
Ja, am einfachsten ist tatsächlich www.gymnastrix.de. Das ist so ein Wortspiel, ne? Also aus Gymnastik und Tricks. Da ist dann eigentlich irgendwie alles. Und ich bin tatsächlich auch viel auf Facebook aktiv. Und ich freue mich immer auch wirklich, also weil die Leute dann immer sagen, boah, ich traue mich nicht irgendwie, mich zu melden. Ich freue mich tatsächlich, wenn dann auch so ein Bezug kommt und sagt, hey, ich hab dich bei Susanne gehört oder so und hast du da eine Idee? Und ich bin da auch total offen, weil eben mich fasziniert das total, was unsere Hunde so leisten. Und wenn wir dann ihnen ein bisschen was Gutes tun können durch so Kleinigkeiten im Alltag, dann ist das doch super.
Ja. Genau, da sind wir auf einer Wellenlänge. Das finde ich richtig gut.
Ja, voll gut.
Okay. Freut mich total. So, dann vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Wir hören uns wieder und ich wünsche dir noch einen wunderschönen nassen Herbst.
Danke,
bei uns fängt jetzt der Schnee gerade an. Ja, genau. Okay, dann bis demnächst. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Ja, und das war es auch schon wieder mit dem Interview. Und Carmen war so nett, mir ein Video zur Verfügung zu stellen, was ich wie immer für die Dummy & Co. Trainingsgruppe zur Verfügung stelle, 2 Wochen nach dem Podcast. Also man bekommt ja immer die Podcast-Episode und die Woche danach gibt es immer eine E-Mail mit den Aufgaben dazu. Also normalerweise erstelle ich eine Dummy-Aufgabe, aber wenn ich Gäste habe, dann frage ich immer meinen Gast, möchtest du nicht vielleicht selber was beisteuern? Und Carmen hat gleich gesagt, ich habe da ein Video. Und jeder, der in der Trainingsgruppe Jagdfieber ist, der bekommt nächsten Freitag diese E-Mail mit dem Link zum Video. Und wenn du da auch gerne mitmachen möchtest, dann melde dich einfach an unter www.hundeschule-jagdfieber.de/Trainingsgruppe. Und wenn du diese Episode jetzt hörst, wenn sie nicht gerade aktuell on air gegangen ist sozusagen, dann lohnt es sich dennoch in die Trainingsgruppe zu kommen, weil es gibt ja zu jeder Episode immer eine Aufgabe, ein Video, eine Anleitung, was auch immer. Ne? Deswegen, also es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen bei der Trainingsgruppe Jagdfieber. So, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann immer ihr mich hört. Gleicher Ort, gleiche Zeit. Bis dann. Tschüss.